So, liebe Geschwister, ich denke, es geht jetzt nicht mit Berndeutsch weiter, sondern mit Deutsch, ja? Also, obwohl ich ja wieder lerne, ein bisschen Zürichdeutsch zu lernen, bei meinen Enkeltöchtern, ja? Aber da kommt es dann auch mal vor, dass sie dann wieder auf Deutsch antworten, ja? Also, so sind die Kinder sehr lernfähig, ja? Nun, natürlich in Uruguay mit Jan und Isabel zusammen und meine Frau mussten wir uns entscheiden, welche Sprache wir untereinander. Und Holländisch war ein bisschen schwierig, Schweizerdeutsch vielleicht auch ein wenig und da haben wir uns auf Deutsch geeinigt. Und so habe ich heute Probleme ein wenig mit Zürcherdeutsch, ja? Aber ihr seid hier in einer internationalen Stadt und das sollte ja dann kein Problem sein. Nun, ohne Zweifel, Florian hat gesagt, dass wir praktisch schon ein wenig zur Gemeinde gehören und das stimmt ja auch, denn ich denke Jahrzehnte, wenn ich mich zurückdenke, kamen wir doch immer wieder im Heimatdienst zu euch, ja, und das hat uns doch sehr geprägt. Gut, wir haben ja heute Morgen das Thema die Quelle allen Lebens, Gott die Quelle allen Lebens. Und ihr könnt das dann mitverfolgen an der Wand, auch die Bibelverse, das macht es vielleicht ein wenig auflockernder, ja? Dass euch das nicht zu langweilig wird. Ja? Die Quelle Gott, die Quelle allen Lebens. Und heute Morgen wollen wir über einige der schönsten Gottesbezeichnungen des Alten Testaments wie des Neuen Testamentes nachdenken, durch die wir neu sehen werden, dass Gott die Quelle allen Lebens ist. Und einmal wollen wir das sehen mit der heilsgeschichtlichen Perspektive, ja, und dann natürlich auch mit der persönlichen Anwendung. Also das wollen wir auch betrachten. Ja, die zwei Linien. Und nun, das beginnt ja bei 1. Mose. Und da heißt es, und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Also mit der Bezeichnung Herr wird im Alten Testament der hebräische Gottesname Yahweh wiedergegeben. Und dies kann übersetzt werden mit ewig, der Ewige oder der Ewigseiende. Und später nachher in 2. Mose sagt der Herr wieder zu ihm, zu Mose, ich bin der Ich Bin. Und hier bekommt Mose eine Erklärung des Namen Gottes. Natürlich kannten die Patriarchen den Namen Yahweh, aber die innere oder tiefere Bedeutung kannten sie nicht, ja. Das war ihnen nicht klar. Aber dann offenbarte sich Gott Mose als den, der auf sich selbst Seiende, der aus sich selbst heraus existiert. Ich bin der Ich Bin. Und auf dieser Ebene wird uns auch in Offenbarung dies beschrieben, ja. An die Sendschreiben, da heißt es, Johannes an die 7 Gemeinden, die in Asien sind, Gott sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Ja. Und dieser wunderbare Name des Ewigen ist der Name unseres Herrn, der uns erlöst hat. Und wir haben ja gelesen, dass als der Herr sich aufmachte, sein Volk zu befreien, und es aus der Gefangenschaft herausführte, da machte er sich als der Ich Bin bekannt. Und dies erinnert uns auch an das, was Jesus den Juden gesagt hatte. Er sagte nämlich Folgendes, und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich, ja? Und hier nimmt Jesus Bezug auf die Tatsache, dass er Gott ist. Er sagt nicht, ehe Abraham war ich, ja? Weil es könnte ja bedeuten, dass er früher erschaffen wurde als Abraham. Stattdessen benutzte Jesus hier den Namen Gottes, ich bin. Und das bedeutet, dass Jesus in alle Ewigkeit bei Gott war. Es gab keinen Zeitpunkt, an dem er geschaffen wurde. Und keine Zeit, in der er nicht existierte. Etwas Gewaltiges. Und aus dieser Perspektive heraus wollen wir über das Thema heute ein bisschen nachdenken. Gott, die Quelle allen Lebens. Denn alles Leben, alle Schöpfung, ob es das Universum ist, ja, oder unsere Erde, alles hat seinen Ursprung in Gott. Denn er erhält das Leben und auch die Vollendung des Lebens, sie ist von ihm, durch ihn und zu ihm hin. Etwas, das unseren Verstand übersteigt. Und Paulus sagt dies folgendermaßen, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und hat alles hat seinen Bestand in ihm. Also, wir können sogar so sagen, der Herr ist auch der Ursprung allen geistlichen Lebens. Denn alles Gute kommt von ihm. Und einer, der diese Wahrheit ausdrückt, ja, haben wir im Psalm 36, das kennt ihr vielleicht, ja, denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Lichte schauen wir das Licht, ja. Sehen wir also die Quelle des Lebens und das ewige Licht, ja. Gott. Und alles, was wir brauchen, alles, was notwendig ist für unser geistliches Leben, ist in ihm. Also wenn wir mit ihm wandeln und unsere Sünden vergeben sind, dann wandeln wir in seinem Lichte. Ja. Und genauso wie es Johannes in seinem Brief schreibt, ja, wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ist auch wichtig für das Abendmahl heute. Und es ist auch sehr interessant, dass wir auch in der Heilsgeschichte Gott als lebendige Quelle erkennen können. Und wo war das, ja? Gehen wir zurück zu 2. Mose. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen. Und es wird Wasser rauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Und hier haben wir also Gott als den starken Felsen, als die Quelle des Lebens. Und auch das Neue Testament nimmt sogar Stellung auf diese wunderbare Wahrheit. Denn es heißt, denn sie tranken ja alle aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Und der Fels war Christus. Wie wunderbar. Eine wunderbare Aussage. Also heilsgeschichtlich gesehen entdecken wir Jesus Christus, der die lebensspendende Quelle war und ist. Und so wurde ein ganzes Volk getränkt, mitten in der Wüste. Nicht in einer Oase, sondern in der Wüste. Der Herr ist die Quelle des Lebens. Und sie ist unerschöpflich, im Gegensatz zu allen irdischen Quellen, die bei Trockenheit versiegen können. Und noch jemand anders erfuhr diese wunderbare Wahrheit, ja? Mit Freuden Wasser zu schöpfen aus der Quelle, die von Gott stammte. Und wisst ihr, wer das war? Es war eine Frau. Es war Hagar, die mit ihrem Sohn Ismael in der Wüste umherirrte und schließlich ihr Sohn zum Sterben unter einem Busch legte. In ihrer Not schrie sie zu Gott. Und Gott griff ein. Und es heißt, und Gott öffnete ihr die Augen, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin, füllte das, was sie hatte, ja, mit Wasser. Sie konnte Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Ja. Etwas Wunderbares, ja. Und wisst ihr, sogar Jesaja geht darauf ein, ja. Und er sagt nämlich später, und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Mit Freuden, ja. Jesaja hat es sogar erkannt, ja, dass Gott die Quelle allen Lebens war. Allen Heils, ja. Und Jesaja dachte bestimmt an die Geschehnisse in der Wüste, als das Volk durstig war und sie aus dem Felsen Wasser bekamen. Oder auch an Hagar, der Gott die Augen öffnete. Aber wisst ihr, die Propheten sahen auch in die Zukunft, ja, nicht nur in die nahe Zukunft oder in die Vergangenheit, sondern auch in die weite Zukunft, ja. Und wir wissen, wenn der Messias für sein Volk kommen wird und Israel erretten wird in der Zeit ihrer größten Not, dann wird das wieder offenbar, Gott die Quelle allen Lebens, ja. Wisst ihr, der wichtigste Ort im Alten Testament war der Tempel, ja, und im Mittelpunkt des Tempels stand die Bundeslade. Im Allerheiligsten, der Ort, an dem sich Gott dem Volk offenbarte. Und die Lade stand auf einem Felsen, das können wir hier sehr gut sehen, und hier war die Quelle des Lebens. Gott selbst, ja, hat sich dort seinem Volk offenbart. Und heute haben wir diesen Ort noch auf dem Tempelplatz, ja, beim Felsendom, der ist ja um diesen Felsen gebaut worden und ausgerichtet auf diesen Felsen, ja. Und heute weiß man, dass das der höchste Platz war und dort stand die Bundeslade. Und noch viel mehr, ja, durch die ganzen Opfer wurde auf einen wichtigen Punkt hingewiesen, auf Jesus, der Folgendes später von sich sagte, ja, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Also wir können diese Linie weiterführen, denn am Ende der Heilsgeschichte, ja, am Ende der großen Trübsal, wenn der Herr zum zweiten Mal für sein Volk kommt, um es zu erretten, so wie es Jesaja prophezeite, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils, das wird ja dann noch geschehen, ja. Und wie das geschehen wird aber, im Genauen, das können wir in den folgenden Versen lesen, das wird uns genau beschrieben, ja. Und der Herr sagt ja durch Hesekiel, er spricht in die Zukunft. Ich will reines Wasser über euch bringen. Und ihr werdet rein sein von all eurer Unreinheit. Und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben. Und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in eures Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Also, es geht hier um eine Wiedergeburt. Ja? Also, hier spricht Hesekiel von einer wunderbaren Erneuerung des jüdischen Volkes, das die große Trübsal überleben. Ja? Wir können sogar sagen von einem nationalen Wiedergeburt, Erneuerung. Und das ist die Voraussetzung, dass sie ihren Messias erkennen können. Es wird der Moment sein, wo Gott ihnen die Decke von ihren Augen nehmen wird. Und wisst ihr, ich muss mich erinnern, das war, als Sonja und ich in Israel waren, am 60. Jahrestag der Gründung Israels in der Altstadt Jerusalem. Wir konnten den Feierlichkeiten beiwohnen und wir haben uns einen erhöhten Platz gesucht. Darum seht ihr auch die Leute unter uns, ja. Und es war für uns schon beeindruckend, als wir das gesehen haben, dass die Straßen voll feiernden Juden waren, ja. Und wir sahen bildlich vor unseren Augen, wie sich die Worte der Propheten erfüllt haben, dass am Ende der Tage sein Volk wieder in ihr verheißenes Land zurückkommen wird, ja. Das war für uns wirklich ein emotioneller Moment gewesen, ja, wo wir das gesehen haben. Ja. Also, überall, wo Gott gegenwärtig ist, sehen wir ihn als Spender des Lebens, als die heilsame Quelle. Und am Ende der Tage, wenn Jesus Christus sein Königreich hier auf Erden antreten wird und wenn die Gegenwart Gottes Jesus Christus Jerusalem erfüllen wird, dann werden lebendige Wasser von Jerusalem herausfließen, ja. Und da heißt es, und er führte mich zum Eingang des Hauses zurück und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus, nach Osten hin, denn die Vorseite des Hauses lag gegen Osten. Und das Wasser floss hinab, unterhalb der südlichen Seite des Hauses, südlich vom Altar. Also dieser Strom, den Ezekiel aus dem Tempel fließen sieht, bahnt sich ein Weg in die dürren Gebiete. Als immer tiefer werdenden Strom fließt er und bringt, wohin er kommt, Leben, Gesundheit und überreiche Fruchtbarkeit. Ja. Und dann wird sich das vollumfänglich erfüllen, was Jesaja sagte, die Wüste und Einöde wird sich freuen und die Steppe wird frohlocken und blühen wie ein Narzissenfeld. Und ich meine, wenn heute jemand in Israel war, ja, in unserer Zeit, dann bekommt er schon eine Vorahnung, was noch im tausendjährigen Reich kommen wird, ja. Also nicht nur hier auf Erden sehen wir den Herrn als die Quelle des Lebens, auch in der Ewigkeit wird dies so sein, ja. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Ja, hier lesen wir vom Wasser des Lebens, das vom Thron Gottes ausgeht. Auch an anderer Stelle sehen wir solche Zusammenhänge. Da, wo Gottes Gegenwart ist, da ist Fülle. Gottes Gegenwart wird noch umschrieben mit der wunderbaren Tatsache, dass Jesus Christus selbst die Seinen zu den lebendigen Wasserquellen leiten wird, ja. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu den lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen alle Tränen vor ihren Augen. Und am Ende der Bibel werden wir nochmals aufgefordert oder aufgerufen, zur lebendigen Quelle zu kommen. Jeder, der danach dürstet, in sehr eindrücklichen Worten wird dies uns beschrieben, ja. Und diese Vers kennen wir ja alle. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wenn der dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Dies ist ein unbegrenztes Angebot der Gnade und des Heils für alle, die den Durst ihrer Seele löschen möchten. Also nun haben wir einen kurzen Blick in die Heilsgeschichte getan. Ja? Wir sehen Gott als Quelle des Lebens innerhalb der Geschichte Israels und natürlich auch innerhalb der Menschheitsgeschichte generell. Aber was bedeutet das für uns persönlich? Es ist doch auch die Frage. Ich meine, die meisten von uns kennen ja auch den Vers, alle meine Quellen sind in dir. Und da sagen ja die Söhne Koras, und dieser Chorus haben wir bestimmt schon einmal gesungen. Und die Quelle, von dem das Lied spricht, ist Gott. Deswegen konnten sie dieses Lied singen, ja. Und es heißt ja so wunderbar, wie ein Hirsch lechzt, schreit, verlangt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, oh Gott, nach dir. So sollte es eigentlich sein, ja. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Und dieser Durst soll und will gestillt sein. Aber leider gibt es auch andere Quellen, die eben nicht von Gott stammen. Es sind eigentlich keine richtigen Quellen, denn die Bibel nennt sie löchrige Brunnen. Und darüber hinaus muss Gott ja immer wieder klagen. Er sagt dem israelischen Volk, ja, mich, die lebendige Quelle, haben sie verlassen und sich eigene Zisternen zu graben, die doch riesig sind und kein Wasser haben. Und niemand von uns, ja, würde jemals einen Durst stillen in einem verdreckten und verseuchten Tümpel, ja, sondern ganz bestimmt ziehen wir alle eine frische Quelle vor. Ja, Gott allein ist unsere Hoffnung, der unser Verlangen stillen kann. Und darum möchte ich noch kurz heute Morgen vier Eigenschaften Gottes aufzeigen, die uns in Verbindung eines Gottesnamen bringen und uns für den Alltag stärken sollen. Und zwar einmal heißt da Immanuel, Gott mit uns. Welch eine Quelle der Ermutigung, Gott mit uns. Und ich meine, sind wir doch ehrlich heute Morgen, sicher bekennen wir alle, dass es in unserem Leben nicht immer so läuft, ja, wie es eigentlich laufen sollte oder wie wir uns das vorstellen. Es gibt in unserem Leben Ereignisse, die uns ermutigen. Es will uns einfach nichts gelingen, so wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind vielleicht entmutigt wegen Familienangehörigen, Arbeitskollegen, unserem Chef oder Nachbar oder auch in den Tagen, in denen es nicht so gut geht uns, ja, an denen wir körperlich an unsere Grenzen kommen. Und wir wissen, die Gefahr ist immer, dass Mutlosigkeit unser Leben zu dominieren beginnt und uns auch noch die letzte Kraft rauben kann, ja, und es kann bis zu Depressionen gehen. Weil da müssen wir uns ja nichts vormachen. Nun kommt aber das große Aber. Die Quelle ist ja Gott, und das dürfen wir nie vergessen, ja, und nicht in uns selbst oder in unseren eigenen Bemühungen. Die Quelle liegt in Gott und nicht in uns. Sonst wäre es schlicht. Ja. Als Josua vor einer großen Aufgabe stand, er sollte nach Mose das Volk weiterführen, ließ Gott ihn in seine Verantwortung nicht einfach allein, sondern ermutigte ihn und er sagte ihm, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Also, er hat ihn ermutigt. Josua wurde durch die Zusage Gottes ermutigt. Und wie können wir die Mutlosigkeit überwinden? Ist auch eine Frage, ja? Weil es lässt sich so schnell was sagen, ja? Aber wie können wir es überwinden? Wie ist es möglich, ja? Indem wir uns immer wieder bewusst Gott anvertrauen. Denn Gott will mit uns sein. Er ist die Quelle der Ermutigung. Und wir brauchen Ermutigung in unserem Leben, ja? Das brauchen wir. Und Gott will das auch tun, ja? Aber wir müssen zu ihm gehen. Zu ihm, zur Quelle der Ermutigung, ja? Und Psalm 27 drückt das ganz praktisch aus. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, sucht meine Nähe. Das will ich jetzt tun und im Gebet zu dir kommen. Also wir sollen ihn suchen. Im Wort und im Gebet. Ja. Denn dort finden wir ihn ja. Also nicht unbedingt in der Natur, sondern im Wort Gottes. Oder mein Herz hält dir vor, dein Wort, sagt Schlachtübersetzung, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Versteht ihr? Es ist eine Aktivität, die wir tun müssen. Ja. Gott fordert uns auf, seine Nähe, seine Gegenwart zu suchen, damit wir ermutigt werden. Denn das Wort Gottes hat wunderbare Verheißungen, auch für unser Leben bereit, auch für unsere Situation, in der wir uns gerade befinden. Und Paulus sagt in Thessalonicher Folgendes, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade. Also ewigen Trost, eine gute Hoffnung. Das wollte Paulus den Thessalonichern sagen, ja? Und nicht entmutigen, sondern ermutigen. Ewigen Trost, eine gute Hoffnung. Oder ertröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Es ist eine Ermutigung. Ja? Das ruft Paulus den Thessalonicher zu, ja? Also wenn wir, und übrigens wisst ihr, wenn wir selbst ermutigt werden, weil wir zum Thron der Gnade gehen, zur Quelle der Ermutigung, dann können wir eben auch andere ermutigen. Und das ist ja wichtig in einer Gemeinde. Nun, bestimmt haben Sie schon von der Reise von Paulus nach Rom gelesen, ja, ist sehr bekannt, von dem Sturm, in der das Schiff geriet. Das ist ja auch eine Geschichte, die man gerne den Kindern erzählt. Und alle Menschen, die mit ihm reisten, kamen in große Seenot. Aber Paulus konnte die Mannschaft ermutigen, ja, weswegen? Ganz einfach, weil er selbst von Gott ermutigt worden war. Wenn unsere Quelle Gott ist, dann ist sie für uns eine Quelle der Ermutigung. Und so können wir auf andere zugehen, um sie zu ermutigen. Und das beginnt schon mit dem Zuhören, wenn jemand uns eine Not klagt. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Aber die Voraussetzung ist, dass wir selber bei Gott leben, mit dem Wort Gottes. Ja. Gut, Gott zeigt uns noch eine andere Eigenschaft im Zusammenhang des Gottesnamens. Jehova Dikva. Gott der Hoffnung. Also Gott ist die Quelle ewiger Hoffnung, ewigen Lebens und ewigen Heils. Für jeden Gläubigen ist er der Inhalt der Hoffnung. Und Paulus sagt es folgendermaßen: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also, hier kommt noch eine Komponente dazu, ja. Gott ist die Quelle der Hoffnung, ja. Der Gott der Hoffnung und der Heilige Geist in unserem Leben macht das lebendig, ja. Auch das Wort Gottes macht er lebendig. Damit wir Hoffnung haben. Und Hoffnung, wisst ihr, ist in der Bibel ein sehr starker Ausdruck, den wir auch mit Gewissheit oder auch mit Erwartung umschreiben können. Ja. Die Bibel spricht in Bezug auf Hoffnung immer über etwas Positives, etwas Gutes, etwas Frohes. Ja. Denn die Hoffnung, sagt man ja, stirbt zuletzt. Ja. Also wir haben Hoffnung, und zwar allen Grund, ja, von der Schrift her, an der Hoffnung festzuhalten, bis zum Schluss unseres Lebens, weil Gott die Quelle der Hoffnung ist, ja. Es geht hier um eine gewisse frohe Erwartung, auch im Hinblick auf unsere Zukunft. Es gibt keinen Grund, dass wir depressiv werden, sondern wir haben Hoffnung, weil Jesus Christus unsere Hoffnung ist. Natürlich stellt sich auch immer wieder die Frage, auf was warten wir? Und es ist interessant zu beobachten, dass wenn ein Volk eine neue Regierung wählt, dann sind die Wahlversprechungen sehr wichtig, ja, klar. Je mehr eine zur Wahl stehende Partei verspricht, ja, und wenn es vom blauen Himmel herunter ist, ja, umso mehr hat sie Chancen zu gewinnen. Weil irgendwie hat der Mensch den Hang eben in der Hoffnung, das zu glauben, was man ihm verspricht, ja. Und leider geht das meistens den Bach runter, ja. Und was dann bleibt, sind die Enttäuschungen, Frustration, ja? Bitterkeit. Aber wisst ihr, wie beruhigend ist es doch, dass wir wissen dürfen, dass unsere Quelle der Hoffnung nicht auf Irdischem gegründet ist, sondern in Jesus Christus. Und Auch Paulus an die Kolosse sagt folgendes, ja, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, in uns, ja, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also wunderbar kann man das gar nicht mehr ausdrücken, ja. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, die Quelle unserer Hoffnung, ja. Unser Leben vergeht schnell, ja. Es fliegt dahin. Unser Leben verändert sich, weil auch wir uns verändern. Wir alle sind der Zeit unterworfen. Jesus aber bleibt derselbe, auch wenn wir immer älter werden, ja. Wenn man so einen Maßstab hat, ja, von einem Meter, dann sind die einen ganz am Anfang, einige in der Mitte und andere schon im letzten Drittel. Und je älter man wird, umso mehr ist die Zukunft kürzer, ja, und die Vergangenheit länger. Und ihr wisst ja, da ist immer die Gefahr, dass dann der Rucksack, den man mitschleppt, immer schwerer wird, wenn man ihn nicht ablegt beim Kreuz. Ja. Jesus Christus verändert sich nicht und er bleibt an unserer Seite. Und deswegen ist Jesus die Quelle unserer Hoffnung, ja, jeden Tag, heute und morgen bis in alle Ewigkeit. Und noch etwas Wichtiges. Diese lebendige Hoffnung, die wir haben dürfen, hängt noch mit etwas anderem zusammen auch, und zwar die Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt. Und die Hoffnung, dass die Möglichkeit immer größer wird, dass wir zu der Generation gehören, die die Entrückung erleben wird. Das ist auch eine wunderbare Hoffnung. Und diese Hoffnung ist ja lebendig geblieben durch die ganzen Jahrhunderte durch. Ja? Jede Generation hat das weitergetragen. Aber ich sage mir immer, eine Generation hat eine Sache nicht gehabt, dass Israel aus der Zerstörung zurückgekehrt ist. Ja. Und das ist für uns natürlich schon ein Punkt der Hoffnung. Nun noch ein weiterer Name Gottes im Zusammenhang mit einer seiner Eigenschaften, und das ist der dritte Punkt, Jehova Shalom, und Shalom, das kennen wir ja alle, ja, der Herr des Friedens. Gott, die Quelle des Friedens. Wir wissen alle, dass die Welt weit ab von einem Frieden ist. Ja, genau das Gegenteil ist der Fall heute. Es gibt Konflikte und Kriege, Unfriede, Angst vor der Zukunft. Und natürlich, was vieles in Europa völlig verändert hat, das war der Krieg in der Ukraine. Ja. Da sind alle aufgewacht. Auf einmal das Selbstverständliche des Friedens wurde hinweggenommen. Und man wurde mit der Tatsache konfrontiert, dass es mitten in Europa ein Krieg entstanden ist. Ja. Nun, natürlich haben dann viele Angst. Ja. Was kommt als nächstes? Und auch ein jeder von uns hat mit manchen Dingen zu kämpfen. Auch die, die das Potenzial haben, uns den inneren Frieden zu rauben. Das ist so. Also das kann vielleicht auch Unmut sein, das kann Unzufriedenheit sein, Rechthaberei, Unversöhnlichkeit und manches mehr. Das kennen wir ja alles, ja. Aber in allem dürfen wir nicht vergessen, was Paulus in seinem Brief an die Römer schreibt, ja, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden. Und mit Frieden, ja. Im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes, ja. Das ist wichtig, ja. Und wisst ihr, dieser Friede, dieser innere Friede, kann nur Jesus Christus geben, ja. Das bedeutet, einmal, wir haben Friede mit Gott. Und das könnt ihr alle nachvollziehen, ja. Und das Wunderbare ist, dass wir durch den Frieden, den Jesus Christus uns gibt, wir Zugang haben zu Gott. Dieser Weg wurde für uns freigemacht durch das Blut Jesu. Das ist klar. Und dieser Friede hat ganz klare Auswirkungen, konkrete Auswirkungen. Ja. Wir sind bei Gott geborgen. Wir bleiben mit Jesus verbunden. Das heißt, die finsteren Mächte können uns nichts anhaben. Wir sind im Wirkungsbereich Gottes, ja, auch wenn wir einmal fallen, wieder aufstehen. Aber die Quelle des Friedens hat noch eine andere Auswirkung. Also wir haben gesagt, wir haben Friede mit Gott, ja, durch das Blut Jesu. Dann, wir haben Friede im Herzen. Und dies ist ohne Zweifel eines von den wertvollsten, das ein Mensch heute haben kann. Diesen Frieden können wir uns nicht erklären. Er übersteigt unseren Verstand und ist unabhängig von unseren Umständen. Ja. Und Paulus sagt das so wunderbar den Philippern: Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, ja, müssen Sie mal vorstellen, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Dieser Friede Gottes. Ja. Also, wenn diese Haltung unser Leben bestimmt, ja, dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen und unsere Gedankenwelt bewahren in Jesus Christus. Und jemand schrieb einmal, der Friede Gottes ist das Empfinden heiliger Ruhe und Zufriedenheit, die die Seele des Gläubigen durchströmt, wenn er sich auf den Herrn stützt. Und dieser Friede übersteigt allen Verstand und darum können es die Menschen der Welt nicht verstehen. Ein Mensch, der Jesus Christus nicht hat, kann diesen Frieden nicht verstehen. Es gibt nur eines, was diesen Frieden aus unseren Herzen rauben kann, und es ist, wenn wir bewusst in Sünde leben. Ja. Und noch eine dritte Auswirkung möchte ich erwähnen, die wir im Blick auf die Quelle des Friedens haben oder beziehungsweise haben sollten. Ja. Also wir haben gesagt, wir haben Friede mit Gott, wir haben Friede im Herzen und wir haben Frieden miteinander. Und ich denke, das ist vielleicht eines der schwersten Themen, ja? Weil wir haben Frieden mit Gott, das ist vielleicht auch eine, kann man sagen, dogmatische, theologische Punkt, ja? Wenn wir Jesus Christus angenommen haben, wir haben Frieden im Herzen durch Jesus Christus, ja? Weil er uns erlöst hat. Aber wir sollten auch dann den Frieden miteinander haben. Wie wichtig ist diese Frage im Umgang miteinander? Ich kenne euch nicht, ja, aber es gibt keine perfekte Gemeinde, das wissen wir auch, ja, und da ist immer manchmal was los, ja. Gut, aber ich möchte Folgendes sagen, wenn ich Friede in meinem Herzen habe, weil Jesus mir meine Sünden vergeben hat, dann kann ich auch meinem Mitmenschen ganz anders begegnen oder meinem Mitbruder, meine Mitschwester. Warum? Weil ich dann ein Friedensstifter bin. Versteht ihr? Denn offen gesagt, wir können auch das Gegenteil sein. Unruhestifter. Das ist auch möglich. Ja? Der andere mit seiner Rechthaberei kränken, oder? Oder wir können andere Menschen mit Geschwister, mit Worte verletzen. Und Jesus selbst kennt ja uns und darum sagt er auch, haltet Frieden untereinander. Also, das heißt, und da geht es um die Gemeinde, um die lokale Gemeinde. Das ist nämlich verbindlich, ja. Wenn ich irgendwo lebe als Christ und mich isoliere, dann wird alles unverbindlich, ja. Aber die Korrektur bekomme ich ja, wenn ich mit Geschwistern zusammen bin. Also innerhalb. Und natürlich ist es nicht immer einfach, ja. Das kann man auch einmal vielleicht verletzt sein oder man ist vielleicht beleidigt, ja. Aber eben, es ist wichtig, ja. Wenn ich Vergebung bekommen habe durch Jesus Christus, dann kann ich auch meinem Bruder, meiner Schwester vergeben. Ja, deswegen ist es auch immer wieder wichtig, dass wir achtsam und wertschätzend dem anderen begegnen. Ja. Und die Voraussetzung, das haben wir schon gesagt, ist, dass der Friede Gottes regiere eure Herzen. Ja, und das sagt ja auch Paulus den Kolossern, ja, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen, versteht ihr? Das ist ja noch viel mehr. Berufen heißt, wir haben die Aufgabe, Gott hat uns da hineingestellt, ja. Er will uns als Instrumente sehen, als Friedenstifter, ja. Und zwar in einem Leib, in der Gemeinde Jesu. Und sei dankbar, dass wir die Dankbarkeit nie verlieren, auch wenn es manchmal in einer lokalen Gemeinde auch mal ein stärkerer Wind weht, ja. Auch das sollte uns da nicht verwundern, ja. Denn der Glaubenskampf ist ja nicht immer schönes Wetter, ja. Also wie wunderbar ist es, wenn wir an der Quelle des Friedens Jahwe Shalom angeschlossen sind und mit diesem Frieden durch den Alltag gehen. Versteht ihr? Und noch ein vierter Name, ein letzter Name für heute Morgen. Elohim Mautzi. Gott meiner Zuflucht, ja. Gott ist die Quelle meiner Zuflucht, ja. Und schon Mose bekam dies ja zu hören. Der Herr sagte ihm: Eine Zuflucht ist dir, der Gott der Urzeit, und unter dir sind ewige Arme. Also wir können nicht weiter fallen als in Gottes Hände. Versteht ihr? Unter uns ist kein bodenloser Raum, sondern da ist der Herr mit seinen Händen. Er ist der Hirte und er trägt uns, wie ein Hirte sein Schaf trägt, ja, das müde ist. Hier lesen wir von Gott der Urzeit, die Quelle all unserer Zuflucht, ja. Und dies beinhaltet, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen, ja. Versteht ihr? Diese dargebotene Hoffnung ist Jesus Christus. Er ist es, der uns trägt, auch wenn wir schwach sind, wie ein Hirte sein Schaf. Aber es geht noch weiter, ja. Und besonders der Schreiber des Hebräerbriefes taucht da noch tiefer hinein und er sagt, diese Hoffnung halten wir fest, diese Hoffnung, als einen sicheren und festen Anker der Seele, unserer Seele, ja, versteht ihr? Der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang. Also diese Hoffnung ist so stark, sie ist wie ein Anker. Und dieser Anker ist verbunden mit Gottes Gegenwart. Und an diesem festen Anker sind wir, ja. Er ist der Anker unserer Seele, ja. Wir können sogar mit unserer Seele, mit unseren Gefühlen, ja, Zuflucht suchen bei Gott. Eine wunderbare Aussage, die bis heute seine volle Gültigkeit hat. Und deswegen müssen wir uns als Christen nicht beunruhigen, ja? Auch wenn die Welt uns um uns herum unsicher ist und wenn wir den Zerfall der Werte sehen, überall, ja? Sie wissen ja vielleicht viel besser, als ich, was alles in der Schweiz abläuft oder in Zürich oder Bern, ja. Und darum ist es so wichtig, versteht ihr, dass wir unsere Zuflucht nicht in der Welt suchen, ja. Nicht in der Esoterik oder in anderen außerbiblischen Quellen, sondern alleine in Jesus Christus. Denn bei ihm sind wir sicher. Und diese Zuflucht, aber auch diese Hoffnung wird mit einem festen Anker verglichen, der uns nicht irgendwo festhält, sondern eben bis in das Allerheiligste reicht, in die Gegenwart Gottes. Und vergessen wir nicht, dass Jesus Christus als unser Vorläufer in das Heiligtum eingegangen ist. Und seine Gegenwart dort sichert uns allen, die ihm gehören, den Zugang. Wie heißt es so wunderbar? Im Psalm 31, bei dir, o Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Also, ich würde so sagen, lasst uns diese vier Eigenschaften, die wir im Zusammenhang mit Gottes Namen durchgenommen haben, mit in unseren Alltag hineinnehmen. Ich habe es nochmals, Immanuel, die Quelle der Ermutigung, Jehova Tikva, die Quelle der Hoffnung, Jehova Shalom, die Quelle des Friedens und Elohim Mauzi, die Quelle der Zuflucht. Und zusammenfassend können wir eigentlich sagen, alle meine Quellen sind in dir. Und ich denke, wenn wir das erfasst haben, dann dürfen wir wieder ermutigt diese kommende Woche unter unsere Füße nehmen. Wissen, dass Gott mit uns geht. In all unseren Belangen. Versteht ihr? In diesen Eigenschaften, wie wir gesagt haben. In der Ermutigung, in der Hoffnung, was der Friede anbetrifft, was die Zuflucht anbetrifft. Ja. Und wir dürfen auf ihn blicken. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir einfach so eben, wie wir sind, zu dir kommen dürfen. Ja, wir müssen uns da nichts vormachen. Ja, du siehst uns, wie wir sind, und wir dürfen so zu dir kommen, Herr Jesus, und du nimmst uns so an. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass doch eben diese vier Eigenschaften in unserem Leben wirksam werden dürfen, dass wir die suchen durch dein Wort, Herr, dass wir deine Gegenwart suchen, dass wir mit dir leben, dass wir wirklich auf dich blicken. Und auf dich blicken heißt eben auf dein Wort blicken, Herr Jesus, mit deinem Wort leben und die Gemeinschaft suchen mit dir, Herr Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da Gnade schenkst, auch in diesen Tagen, die vor uns stehen. Wir wollen dich einfach loben und preisen und dir die Ehre geben. Amen. Gut, wir wollen ja noch das Lied singen, oder? Am Schluss, ah ja, gut. Also, jetzt haben wir den ersten Teil hinter uns. Und wir kommen ja zum zweiten Teil, das ist Abendmahl. Und ich finde es immer wieder wunderbar, denn das ist einer der wenigen Punkte, wo uns ganz klar aufgezeigt wird, wie wir uns vorbereiten sollen, ja, oder was wir tun sollen, damit wir im Segen das Abendmahl genießen können, ja. Und am besten lese ich diese Verse, ja, euch, die Einführungsverse. Und zwar, die sind in 1. Korinther 10. Und jetzt muss ich mal gerade mal meine Lesebrille anziehen, ja, weil da habe ich eigentlich bei den kleinen Buchstaben habe ich meine Schwierigkeiten. Und ich lese euch diese Verse einmal vor. Und zwar von Vers 23 an, 1. Korinther 11, 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, nämlich, dass der Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch die den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut so oft ihr ihn trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und jetzt kommen vielleicht diese Verse, die ernster sind, ja, die vielleicht nicht so Freude hervorrufen, aber die gehören dazu, ja, die müssen wir eben lesen, damit wir uns nicht schuldig machen, ja. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Nun also, wisst ihr, ihr müsst auf der einen Seite keine Angst bekommen. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir vollkommen sein müssen. Wir sind in Jesus Christus vollkommen, ja, in unserem Zustand, aber eben nicht. Und darum nehmen wir uns immer eine kurze Zeit vorher, dass wir einfach in uns gehen, uns reinigen lassen durch dein kostbares Blut. Und wenn wir vielleicht hierher gekommen sind, im Ärger oder Krach hatten oder irgendwas nicht klar war, dann können wir es dem Herrn heute hinlegen und uns reinigen lassen und so mit Freude dem Abendmahl teilhaben. Ja. Und wir nehmen uns jetzt kurz Zeit und ich werde dann einfach mit einem Vers werde ich dann weitermachen. Ja? Gut, wir sind fast beim Ende. Noch nicht ganz. Wir wollen aber noch ein Lied singen. Und dieses Lied passt ja so richtig zu heute Morgen. Und zwar Nummer 398. Ja. Nummer 398. Zum Schluss, ja, noch den Segen sprechen und wir stehen dazu auf. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen.